Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Am Vortag von Karfreitag und Ostern, den beiden zentralen christlichen Feiertagen. Eine gute Zeit also, um über Sinn, das Leben und uns nachzudenken. Kurz, um zu philosophieren. Gerade in einer Zeit der Krise kann Philosophie ja helfen, unsere Zeit und uns selber besser zu verstehen. Aber Philosophie im Fernsehen, das macht die Sache nicht gerade leichter, denn sie wollen ja bewegte oder bewegende Bilder sehen. Philosophie aber ist nach einer alten Definition ihre Zeit in Gedanken erfasst. Das Fernsehen aber erfasst die Zeit, wenn überhaupt, in Bildern. Nirgendwo geschieht das deutlicher als in den täglichen Nachrichten. Und keine andere Sendung, abgesehen von gigantischen Sport- und Showereignissen, sehen Menschen häufiger. Millionen von uns schauen täglich und vor allem zeitgleich Nachrichten. Einige behaupten daher sogar, dass die Nachrichten die letzten Formen von gemeinschaftlichen bzw. gemeinschaftsstiftenden Ritualen sind, die es überhaupt noch gibt. Wir haben uns deshalb heute zu einem Experiment entschlossen, auf dessen Ausgang ich ebenso gespannt bin wie auf Ihre Reaktion. Ein Experiment mit der Philosophie. Aber was ist Philosophie? Stellen Sie sich vor einen Moment vor, Sie sind eine Fliege. Und weil das Leben meist ein wenig tückisch ist, hat man Sie eingesperrt in ein Fliegenglas. Sie sehen Ihr Gefängnis also nicht einmal, weil es durchsichtig ist. Aber Sie fliegen dauernd dagegen. Sie sind gefangen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein verstand Philosophieren, also das, was er ein Leben lang machte, so: der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen, und fügte an anderer Stelle hinzu, die Aufgabe der Philosophie ist es, das erlösende Wort zu finden. Ein hoher Anspruch, dem selbst der Papst ja nicht immer genügt. Aber zurück zum Experiment. Wir befinden uns hinter Ihrer Mattscheibe, sozusagen hinter Ihrem Fliegenglas, durch das Sie uns beobachten können. Die Aufgabe für meine Gäste und mich besteht heute darin, aus dem Stand heraus das, was die Nachrichten des Tages liefern, philosophisch zu durchdringen oder einzuordnen. Auf diese Weise soll klarer werden, was die Aufgabe von Philosophie ist und worin möglicherweise ihr Nutzen besteht. Beginnen wir mit dem Fliegenglas-Experiment zunächst, indem wir Ihnen zeigen, wie Nachrichten entstehen.
Jeden Tag bricht die Welt über uns herein. Die Mächtigen verkünden ihre Beschlüsse. Fluten verheeren ganze Landstriche. Flugzeuge stürzen ab. Und immer wieder sterben Menschen durch Hunger, Kriege und Krankheiten. Die meisten Nachrichten sind schlecht, einige sind furchtbar. Warum eigentlich werden allabendlich die Nachrichten zelebriert?
Es geht uns darum, den Menschen die Informationen zu liefern, die sie brauchen, um in dieser sehr komplizierten Welt als Bürger bewusste und richtige Entscheidungen zu treffen, um zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und was ihr Platz darin ist.
Das weiß ich nicht.
Ein großes Ziel. Kann es durch die Fernsehnachrichten erreicht werden? Steffen Seibert ist das Gesicht der Heute-Sendung, eines der großen Flaggschiffe der Fernsehnachrichten. In der Konferenz am frühen Nachmittag werden die Entscheidungen für die 19 Uhr Nachrichten getroffen. Die meisten Themen stehen schon fest, viele sind schon lange vorher planbar, wie an diesem Tag etwa der Bericht zum G20-Gipfel. Aber über manches wird noch diskutiert. Soll es rein? Und wenn ja, in welcher Länge?
Das würde ich gerne machen als Stück. Dafür habe ich mich entschieden, Kimonda als Red plus Matzner zu machen. Und den Maschinenbau, so dramatisch das ist jetzt der zweite Monat in Folge, werde ich wahrscheinlich auch darauf verzichten.
Die wichtigste Funktion der Redaktion ist die Auswahl der Nachrichten. Die meisten erreichen den Bürger nicht. Ereignisse, die Menschen für berichtenswert halten, gibt es in Hülle und Fülle. Aus diesem Fax kommen täglich etwa 100 Nachrichten. Immer wieder schrillt das Signal für Eilmeldungen durchs Großraumbüro. Ein bunter Mix aus Dopinggeständnissen, Politikerstatements und Unfällen. Die großen Nachrichtenagenturen haben heute mit ihren Kameras fast alle Ecken der Welt erschlossen. Übers Internet und die Kurznachrichtenplattform Twitter kommen noch mehr Nachrichtenquellen dazu.
Wir haben ja im Moment eine Art Informations-Overkill, unter anderem ausgelöst durch das Netz. Unser Geschäft ist deswegen schwieriger geworden, weil unser Anspruch ja ist, diese Flut an Informationen eben für den Zuschauer einzuordnen. Und da ist die Zuverlässigkeit ein ganz, ganz, ganz zentrales Kriterium.
Eine Überschwemmung in Australien hat den Filter passiert. Sie wurde von einer großen Nachrichtenagentur gefilmt und ist mit tausenden Betroffenen hinreichend relevant für eine kurze Meldung in den Nachmittagsnachrichten. Eine Redakteurin sucht Bildmaterial und bearbeitet den Text dann am Bildschirm. Für die letzte Kontrolle ist dann der Schlussredakteur zuständig. Aber warum ausgerechnet dieses Ereignis und nicht eines der unzähligen anderen? An der Nachrichtenauswahl setzen alle Kritiker an. So kommt für viele die dritte Welt zu kurz. Warum wird der ganze afrikanische Kontinent immer nur als Ort der Kriege und des Hungers interessant? Oder wenn lustig getanzt wird? Welches Bild entsteht so von einer großen Region unserer Erde? Und warum muss der Fernsehzuschauer in den Nachrichten mit der längst hinreichend bekannten Information beglückt werden, dass man im brasilianischen Karneval gern nackte Haut zeigt und erfährt sonst wenig über dieses riesige Land?
Sie können mir zum Beispiel sagen, wir haben zu wenig Brasilien im Programm. Oder Sie können mir sagen, wir waren viel zu selten in Indonesien. Das sind Punkte, da wäre ich bereit, drüber zu diskutieren. Das ist eine Auswahl. Da muss man klar sagen, wir treffen eine Auswahl. Aber wir treffen sie nicht einfach so ins Blaue rein, sondern wir haben Kriterien für diese Auswahl. Ein Kriterium ist, inwiefern hat es Bedeutung auch für Deutschland? Inwiefern betrifft es Deutschland? Inwiefern hat es möglicherweise Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland?
Die Wirtschaftskrise betrifft die Zuschauer zweifellos. Aber kann er sie mittels der Nachrichten verstehen? Und auch wenn sich die Journalisten redlich bemühen, etwa die Interessenlagen im Irakkrieg darzulegen, zeigt die Zuschauerforschung, dass sie damit wenig Erfolg haben.
Es gibt tausende von Untersuchungen seit vielen Jahrzehnten, lange vor dem Internet, die zeigen, dass bis zu 97% aller Informationen, die in einer Nachrichtensendung verbreitet werden, unmittelbar danach vergessen sind. Also wenn dann Leute gefragt werden, erinnerst du dich an das und das und das, an Krieg in, sagen wir, Somalia zum Beispiel, dann sagen sie, ja, doch, stimmt. Aber frei können sie es schon nicht mehr wiedergeben.
Die Nachrichten beunruhigen uns, aber sie beruhigen uns auch. Da sind die immer gleichen Bilder, die uns signalisieren, dass im Grunde immer alles beim Alten ist. Durch die Widrigkeiten des Weltgeschehens navigieren uns sympathische Moderatorinnen und Moderatoren. Was immer da draußen auch passiert, in den Nachrichten scheint es gebändigt, weil ins vertraute Format gebracht. Machen uns die Nachrichten zu mündigen Bürgern oder zeigen sie uns im Gegenteil ein verzerrtes Bild der Welt? Was wäre das angemessene Bild einer zunehmend komplexen Welt? Die tägliche Information der Nachrichten jedenfalls reicht nicht aus.
Tja, was wäre das angemessene Bild? Darüber werden wir unter anderem jetzt reden, und zwar mit meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Zunächst Kurt Flasch, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Philosophiehistoriker, Spezialist für die Philosophie der Spätantike und des Mittelalters. Und er war bis zu seiner Emeritierung Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Dann begrüße ich Frank Hartmann. Schönen guten Abend. Medienphilosoph, er lehrte an der Universität Wien und hat seit kurzem die Professur für Geschichte und Theorie der visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar inne. Und ich begrüße Martin Kaluza. Schönen guten Abend.
Hallo.
Philosoph und Journalist. In seinen Reportagen, Porträts und Geschichten aus Kultur, Sport und Wirtschaft wird sein Anliegen deutlich, Alltagsthemen mit philosophischer Tiefe zu behandeln bzw. geerdete Philosophie zu betreiben. Bevor wir direkt zur Philosophie kommen, möchte ich mal gerne von Ihnen wissen, schauen Sie eigentlich regelmäßig Nachrichten? Gehört das zu Ihrem Tagesablauf oder eher selten?
Es gehört nicht zu meinem Tagesablauf, aber ich bin öfter auf dem Lande und dort bin ich regelmäßig bei den Fernsehsendungen. Ich habe sogar ein gewisses Bedürfnis, ich lese sehr viel Zeitungen und höre sehr viel Radio und dann habe ich das Bedürfnis, die Personen und die Umstände einmal genau zu sehen, von denen ich ja schon gehört habe. Also insofern hat das Fernsehen für mich eine wirkliche Bedeutung. Ich habe sogar an einigen Tagen einen gewissen Hunger danach. Mhm.
Wie ist das bei Ihnen,
Herr Hartmann? Mir geht es ähnlich wie Herrn Flasch. Da ich beruflich sehr viel zwischen Wien und Weimar unterwegs bin, lese ich viel Zeitung. Sonst hole ich mir die Informationen dann, wenn ich sie haben möchte. Dafür gibt es ein neues Medium. Fernsehnachrichten im Gegensatz zu früher kaum, sehe ich kaum.
Ich bin der typische Hauptnachrichtengucker. Ich sitze dann zu den Kernzeiten der Nachrichtensendung da und schaue mir an, was am Tag passiert ist.
Wenn Sie die Nachrichten sehen, geht Ihnen das manchmal so, dass Sie dabei eine Erkenntnis haben?
Aufgrund der Nachrichten.
Ja, Newswert und Erkenntnis muss man ja möglicherweise unterscheiden. Also klar, eine Erkenntnis, weil man erfährt, dass was neu ist, aber Das ist ja vielleicht nicht die eine eigentliche Erkenntnis.
Ich habe den Eindruck, das hängt von meiner Tagesform ab. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Man schaut Nachrichten ja durchaus in unterschiedlichen Gemütszuständen. Manchmal ist man konzentriert und möchte wirklich wissen, was passiert ist. Und manchmal rauscht es wie ein Film an einem vorbei. Und man ärgert sich, dass man das Wetter verpasst hat am Ende.
Sollten Nachrichten denn Erkenntniswert haben überhaupt?
Für mich haben sie ihn fast immer. Ich sehe nun auch nach einigem Hungergefühl, sehe ich auch intensiver. Und ich fühle mich dann sehr oft wegen der Sprache, die dort herrscht, ausgeschlossen. Das heißt, ich sehe objektiv ein Bild, aber fühle mich in der Besprechung, in der Vorstellung, in der Bewertung draußen vor. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Wobei die Nachrichtenmacher ja sagen würden, naja, wir wollen ja auch gar nicht bewerten. Die Bewertung sollen Sie ja machen.
Die machen aber schon Bewertungen und das sind oft gar nicht meine. Und dadurch habe ich also doch immer eine Erkenntnis, woran wir sozusagen sind.
Es ist bizarr. Wenige Minuten nach Beginn der Sendung müssen wir als Philosophen schon über Erkenntnis sprechen.
Ja? Wir haben ja schon mal welche gesehen.
Mir ist noch nie eine Erkenntnis begegnet. Ich habe noch nie eine gesehen, eine Erkenntnis. Also
sie soll möglich sein, sagen Kollegen.
Sie sollen sie auch nicht sehen, sie sollen ja eine haben.
Es geht in der Nachricht ja nicht um Erkenntnis. Es geht aber auch nicht, wie im Vorfilm gezeigt wurde, um Vermittlung von Informationen aus der Welt. Das ist eine vollkommen absurde Behauptung. Ja. In den Nachrichten geht es nicht darum, was in der Welt passiert, sondern darum, was Journalisten für wichtig halten. Also es ist eine medienwissenschaftliche Binsenweisheit, dass gezeigt wird, nicht was passiert ist, sondern was andere Menschen für wichtig halten.
Ich meine, was passiert ist, würde ja auch nie in eine Nachrichtensendung reinpassen.
Das wusste schon der größte Philosoph von allen, nämlich Karl Valentin. Er sagte, es ist erstaunlich, dass auf der Welt jeden Tag gerade so viel passiert, wie in eine Zeitung passt.
Ja.
Ist doch schön, ist doch Philosophie.
Ich finde das auch erstaunlich, aber Sie haben natürlich völlig recht. Sie spielen darauf an, dass ganz viele Dinge außen vor gelassen werden. Also dass ganz viele Dinge einfach nicht in den Nachrichten vorkommen.
Das ist klar, das muss so sein.
Es spielt aber auch darauf an, dass die Nachrichtensendungen einen Ritus-Charakter angenommen haben. Es muss 15 Minuten Stoff geben, auch wenn nur für 5 Minuten was passiert ist. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die ich habe, nicht die mir von denen mitgeteilt wird, aber die ich habe, weil ich sehe, die haben ja gar nicht eine wirklich sachliche Beziehung zu dem, was da kommt, sondern sie vollziehen einen Ritus. Das ist so fast wie ein Hochamt.
Ja, aber die Behauptung der Objektivität gehört auch zum Ritus dazu, wie ich
ja,
meine.
Ja.
Es ist ja sehr schön, in einer Zeitung lese ich einen Leitartikel eines Redakteurs, der mir namentlich bekannt ist, also kann ich dazu Stellung beziehen. In dieser quasi journalistischen Objektivität, die da immer behauptet wird, das ist vollkommen bizarr, kann ich gar keine Stellung mehr dazu beziehen. Es wird mir so geboten, wie es ist. Auch das gehört zum Ritual. Ja. Es ist ein verbrämtes Werturteil, wie Günther Anders gesagt hätte.
Aber Sie sind so hart. Für mich amüsiert es, etwas zu sehen, was ich mir seither in meiner schwächeren Fantasie nur vorstellen konnte. Also Seeräuber zum Beispiel. Davon hatte ich immer eine wunderbare Vorstellung. Ich habe noch nie einen gesehen. Und jetzt zeigt mir das Fernsehen einen Seeräuber.
Dann schauen wir uns doch mal einen Seeräuber an. Also das war ja eine der Nachrichten heute, Stichwort Somalia. Es kam auch eben in unserem Nachrichtenfilm noch mal kurz vor. Schauen wir uns die Meldung von heute mal an.
Die Maersk Alabama sollte tonnenweise Lebensmittel nach Afrika bringen. Doch jetzt hält das Drama um ihre gescheiterte Entführung die USA in Atem. Es war ein spektakulärer Piratenüberfall. 4 Mann in einem Boot nähern sich dem Schiff. Hier Originalaufnahmen eines früheren Überfalls. Mit Enterhaken und Maschinengewehren gehen sie an Bord. Die Mannschaft aber wehrt sich und eröffnet das Feuer. Nicht mit Waffen, sondern mit Wasserschläuchen und Feuerlöschern. Gleichzeitig legt ein Teil der Crew die Maschinen lahm. Die überraschten Piraten flüchten mit einem Rettungsboot. Irgendwie gelingt es ihnen, den Kapitän mitzunehmen. Dafür bleibt ein Pirat an Bord zurück. Die Crew ruft um Hilfe. Die US-Marine hat sofort geantwortet, nur leider war das nächste Schiff etwa 300 Kilometer weit entfernt. Ein Austausch der Geiseln scheitert. Der Pirat kommt frei, der Captain ist weiter in Gefangenschaft. Jetzt wird verhandelt. Das Fluchtboot der Piraten hat keinen Sprit mehr, aber Vorräte für ein paar Tage. Der Kapitän hat ein Funkgerät dabei und steht im Kontakt mit seiner Mannschaft. Allerdings dürften bald die Batterien leer sein und ich habe keine Ahnung, wie sie dann weiter verhandeln wollen. Für die US-Regierung ist klar, dass man die Ursache der Piraterie angehen muss. Im Moment beschäftigt uns natürlich vor allem diese Entführung, von der 21 Amerikaner betroffen sind. Allerdings muss sich die Weltgemeinschaft zusammentun, um das Problem der Piraterie grundsätzlich zu lösen. Ein amerikanischer Zerstörer hat Kurs genommen auf das Boot der Piraten und das FBI hat ein Team von Unterhändlern in die Region entsandt.
Als Philosoph, denke ich, bin ich ein wenig verunsichert. Also da wird mir versprochen, Probleme grundsätzlich zu lösen. Das nächste Bild, was ich sehe, ist ein Zerstörer, egal von welchem Land der nun tatsächlich kommt. Die Situation, die politische, über die müssen wir jetzt nicht im Detail reden, aber die politische Situation in Somalia ist ja die, dass es keine wirkliche Regierung gibt. Es gibt eine Übergangsregierung, es gibt einen Bürgerkrieg, es gibt seit Jahren Hunger, es gibt verödende Landschaft, im Grunde genommen überhaupt keine Infrastruktur mehr. Also wie will man dieses Problem grundsätzlich lösen? Also das sagen ja die Nachrichten.
Aber das Belehrende für mich jedenfalls ist, dass gleichzeitig das Wort Weltgemeinschaft aufkommt, an einer wichtigen Stelle, wie eine Aussicht in die Zukunft angeboten wird, während die Realität das Gegenteil zeigt. Und ich meine, das gibt einem zu denken, nicht die Bilder selber, die genieße ich fast, ich muss es Ihnen ehrlich sagen, weil ich Seeräuber ja doch irgendwie für was Würdiges halt, also etwas Altmodisches, also etwas, was in der alten Welt ja eine große Rolle gespielt hat, was aber in meiner Welt nicht vorkommt. Dann sind wir aber andererseits bei einem anderen eigenen Charakter des Fernsehens, nämlich es führt uns in eine Ferne, die mit unserem Leben ja nichts mehr zu tun hat, außer beim Ölpreis, da werden wir es wieder merken, wenn die Tanker nicht durchkommen. Aber sonst ist das ja doch ein Haben von Wissen, mit dem wir eigentlich gar nichts anfangen. Ich denke, früher hatte man einen Erfahrungskreis, der war beschränkt. Es kam alle 4 Wochen ein reitender Bote und erzählte irgendetwas, übrigens in italienischen Städten mit einem Ölzweig in der Hand, wurde der in den kleinen Städten feierlich begrüßt und dann gab er seine Meldung ab. Also das waren Meldungen, die nächste Stadt betrafen oder das Gewitter dort und dort oder den Tod von dem und dem König. Ich denke, wir haben jetzt Meldungen, die außerhalb unseres Lebens spielen. Das ist fast das Eigentümlichste. Sie suggerieren Nähe. Ich sehe darin keine Täuschung, aber doch eine Begrenzung. Es ist eine fingierte Nähe, das hat ja mit unserem Leben nichts zu tun. Und früher hatte man Meldungen, die einem wirklich angingen.
Gut, aber um noch wieder ein Stück auf Ihre Frage auch noch mal anzuschließen, ist dieser Beitrag so interessant, der war ja auch ein Beispiel dafür, welche Informationen man nicht in so eine Nachrichten packen kann oder vielleicht auch bewusst weglässt. Gerade wo Hillary Clinton gesagt hat, sie möchte jetzt an die Ursachen der Piraterie gehen oder sie hat es nicht mal im O-Ton gesagt, sondern es hat der Sprecher gesagt. Man weiß es nicht mal, in welcher Form sie das selbst gesagt hat. Nehmen wir es mal an, das war so. Aber es wäre doch interessant, zumindest einen Satz zu hören, wie Sie als amerikanische Außenministerin die Lage tatsächlich einschätzt, was sie als die Ursache sieht und was mögliche Lösungen wären.
Zumal die Situation in Somalia, ich will jetzt nicht in die Politik kommen, aber die Situation in Somalia ja aufgrund eines Krieges mit Äthiopien so ist. Das heißt, da sind mindestens schon mal 2 Länder beteiligt und wenn man es weiter denkt, sind noch mehr Länder eigentlich beteiligt.
Aber dies möchte ich nicht dem Redakteur zum Vorwurf machen, denn dieses Thema ist schon oft vorgekommen. Also das ist gut.
Ja, was ich nicht dem Redakteur, aber dem Medium zum Vorwurf machen möchte, ist, dass Lug und Trug gesendet wird. Wenn wir schon philosophisch argumentieren, so müssen wir uns daran erinnern, dass wir gründliche und genaue Lektüre vielleicht gelernt haben.
Ja, aber dann bleiben Sie am Text. Ja, wo ist dann der Trug?
Und der Trug ist dort, wo wir etwas sehen, das mit der Meldung gar nichts zu tun hat. Es mag unerheblich scheinen, aber haben Sie den kleinen Satz gehört? Das sind Bilder eines früheren Überfalls. Das heißt, hier zeigt sich ganz deutlich der Zwang des Mediums, jede Meldung zu bebildern. Das heißt, was ist mit den Meldungen, für die es keine Bilder gibt oder die nicht ins Bild gesetzt werden können? Und so werden wir, und der Redakteur wird sagen, ach, die die Schwarzen dort, die schauen eh alle gleich aus. Nehmen wir eben.
Nein, aber er hat gesagt, das sind Bilder eines früheren Ereignisses. Ja,
gut, immerhin wird Transparenz
saubere
erzeugt.
Saubere Quellenangabe, müsste man sagen im Buch, saubere Fußnote.
Das ist okay, es wird transparent erzeugt. Früher hätte man das vielleicht nicht gesagt und mit Material getäuscht. Sowas gab es immer wieder. Das heißt, es ist ein Mix, den man sieht, ein Remix aus dem Archiv. Mhm. Ja. Und das heute in den Nachrichten, mit dem Anspruch zu zeigen, was in der Welt ist. Nein, es ist im Archiv.
Wenn Philosophie mit Weltbildern zu tun hat, und das nehmen wir ja, glaube ich, alle an, dass Philosophie irgendwas mit unseren Weltbildern zumindest zu tun hat, dienen nicht im Grunde genommen diese ganzen Meldungen, das geht vielleicht ein bisschen in Ihre Richtung, die mit dritter Welt zu tun haben, geht es nicht bei denen eigentlich darum, sich der Normalität unserer Welt zu versichern? Also zu sagen, wie gut eigentlich oder wie normal ist das bei uns und wie unnormal, außergewöhnlich ist das bei denen, was darauf schließen lässt, dass das Weltbild, was in den Nachrichten, und zwar den Gesamtnachrichten verbreitet wird, eigentlich das Weltbild einer urbanen, westlich bestimmten, weißen,
erfolgreichen.
Ja, das sieht man genau dann immer, wenn etwas droht, uns aus dieser Welt zu kippen. Ja, genau wie jetzt, also bei Katastrophen in Italien, da haben wir diesen Bericht über das Erdbeben und die Redakteure, die diesen Bericht gestalten, verfallen vollkommen in die visuellen Stereotypen.
Sollen wir uns den gerade angucken?
Ja.
Sollen wir uns den gerade angucken? Bitte. Dann spielen wir den gerade mal ein.
Der Kirchturm steht noch, aber der Rest von San Michele liegt in Trümmern. Den kleinen Ort Villa Sant'Angelo hat das Erdbeben schwer getroffen. Das Haus von Fausto Priore ist zwar stehen geblieben, doch alle Menschen sind evakuiert. Fausto Priore hat 5 Verwandte verloren. 2 Schwestern und der Bruder meiner Frau sind unter den Trümmern umgekommen in einem Haus. In einem anderen Haus gleich in der Nähe die Nichte und ihr 3-jähriger Sohn. Fausto führt uns zum Zeltdorf, in dem sie, die Überlebenden, jetzt wohnen. Schwiegertochter Gianfranca entschuldigt sich. Moment noch, einen Moment. Es ist noch etwas dreckig wegen der Schuhe. Wenn ich nicht sauber mache, gibt's hier Chaos. Fausto zeigt uns, wo er und seine Familie die Nacht verbringen. Hier schläft meine Frau, da mein Sohn und dort mein 2. Sohn und Gianfranca. Und da hinten 2 Mädchen aus Sant'Angelo, die nicht zu unserer Familie gehören, aber man kennt sich ja. Dankbar sind sie dem Chef des Zivilschutzes aus der Emilia-Romagna. Demetrio Gidi hat mit seinen Leuten in nur 36 Stunden diese Zeltstadt aus dem Boden gestampft. Mit Strom, Wasser und Licht, damit die Menschen nicht mehr in ihren Autos übernachten müssen. Im Essenszelt bietet Egidio den Kindern etwas von der Colomba an, vom typischen Osterkuchen. Ein guter Kaffee und ein leckeres Stück Osterkuchen, das sorgt für gute Stimmung. In der Tat, die Art und Weise, wie die Helfer hier beherzt anpacken, macht den Menschen von Villa Sant'Angelo Mut, nach vorne zu schauen. Auch wenn die Hilfe ihnen natürlich nicht den Schmerz nehmen kann über den Verlust von Freunden und Verwandten. Nicht nur bei Fausto Priore sind in diesen Tagen Hoffnung und Trauer dicht beisammen.
Ja, also Sie sehen, das Tragische selbst wird nicht gezeigt. Es ist Leid und Tragik natürlich vorhanden, darüber möchte ich nicht sprechen. Gezeigt wird der Rückkehr in Normalität, in eine Normalität, wie wir sie gewohnt sind. Ja? Dieser Blick ins Zelt, die Häuser sind verloren, das heißt, es wird Einrichtung von Häuslichkeit wieder gezeigt. Ist ja ganz probat, dieses Bett sieht ordentlich aus. Es gibt Hunderttausende von Menschen, auch in Europa, Wanderarbeiter aus Afrika, in Spanien, auch in Italien, die wären froh, so eine Bettstadt zu haben. Ja? Also das wird nicht gezeigt. Das wird in den Nachrichten nicht gebracht. Bürgerliche Normalität
wäre auch ein anderes Thema, ne?
Wäre natürlich ein anderes Thema. Aber mir geht es jetzt nur um diese visuellen Stereotypen. Ja. Es wird beschworen, dass die Welt normal ist, wenn man Kaffee und Kuchen hat und ein schönes Bett, um darin zu schlafen. Weil davor fürchten sich die Menschen. Und daher kommt auch diese Lust an der Katastrophe, die eine Lust daran ist, selbst davongekommen zu sein.
Sie sehen das meines Erachtens etwas zu allgemein. Überraschend ist, dass Italien diesmal die Katastrophe in die Hand bekommt. Keiner hat das erwartet. Jeder erwartet, dass in Italien eine solche Katastrophe in einem neuen Chaos endet. Und diesmal haben sie es geschafft. Das war sozusagen die Neuerung. Und auch das mit dem Essen. Ich finde es einen wunderbaren italienischen, für Deutsche sehr belehrenden Zug, dass wir durch Essen und Trinken, das hält die Seele zusammen. Und hier wird die Seele getrennt durch Steine, die von oben kommen. Und dann ist es gut, die Seele wird wieder zusammengefügt, wie das Sprichwort sagt. Also ich finde, sie sind etwas zu streng mit diesem Redakteur. Ich erwarte doch gar nicht von denen die Philosophie. Die mache ich mir doch selber. Das ist doch eigentlich, was wir wir als individuelle Zuschauer und Spaziergänger und manchmal auch Zuschauer uns selber dabei denken. Und ich denke mir, Essen und Leib und Seele wird zusammengehalten durch ein gutes Essen. Das ist doch was, was wir gelernt haben.
Das ist richtig, aber ist es auch Inhalt für Nachrichten? Mir geht es ja darum, wie diese Nachricht visuell inszeniert wird. Das ist ja das Spannende.
Ja, aber das ist mit zu viel Medienkritik. Also ja. ich würde ja gerne, Sie haben ja möglicherweise recht, ich will das nicht abschmettern. Aber mir geht es um die philosophischen Punkte.
Ja.
Und also mir scheint jedenfalls, also wenn man philosophisch da dran geht, ist ja ein Punkt, der eine Rolle spielt, dieses Gegenüber von Natur und Technik. Also auf der einen Seite ist die Natur, die ist subjektlos, macht uns ohnmächtig, ist möglicherweise ein bedrohliches Ende von, es gab viele Tote, möglicherweise ein Ende der Zivilisation. Das schimmert ja irgendwie so im Hintergrund bei Katastrophen immer durch. Und das unterscheidet sich von der Krise, die Italien ja nun ohne Zweifel auch das häufig hat, also politische Krisen, in denen ein Subjekt handelt. Das ist der Unterschied zwischen einer Katastrophe und einer Krise eigentlich. Und da lerne ich doch ein bisschen was über dieses Verhältnis von Natur und Technik, oder?
Ich habe da meine Zweifel. Also mir gelingt es weniger gut wie Ihnen, Philosophie von Medien abzutrennen. Ja, Philosophie hat auch ihre Ausdrucksmittel und Ausdrucksebenen. Und wenn wir über Medien nachdenken, philosophieren wir möglicherweise nicht so, wie ein Philosophieprofessor an der Universität sich das vorstellt.
Was zunächst mal gar nicht schlecht ist, oder?
Nö, das muss nicht schlecht sein. Ja. Es wird nur nicht im Diskurs zugelassen.
Nicht.
Also ja. Natürlich ist selbstverständlich, wird die Angst taucht auf vor der übermächtigen Natur, die immer wieder zuschlägt. Aber so sensationell ist das eigentlich auch wieder nicht. Es ist immer wieder passiert. Erinnern wir uns an den Tsunami. Und ja. Diese Dinge sind in der Natur immer wieder passiert, Vulkanausbrüche und so weiter. Ja. Wie erzeugen wir hier die Relevanz in den Medien? Natürlich dadurch, wenn unsere Rentner irgendwo in Asien ihren Lebensabend verbringen, wird es plötzlich relevant für uns. Und in Italien war in den 50er, 60er Jahren für uns nicht relevant in Deutschland.
Doch,
das waren die Fremdarbeiter oder vielleicht dann später als Urlaubsziel. Und plötzlich rückt natürlich die Welt mehr zusammen, wird zu einer Art globalem Dorf, wo uns in jeder Ecke etwas zu interessieren hat. Das ist aber auch eine seltsame Vorschrift, dass uns das zu interessieren hat.
Aber kommt da nicht noch was anderes mit rein? Also das Fernsehen ist ja so ein Medium, was praktisch kontinuierlich, wenn man sogar will, gibt ja Medientheoretiker, die das sagen, unendlich vor sich hin plätschert. Das heißt, das ist ein Medium, was ja überhaupt kein Ende kennt. Und mit einem Mal bricht da so etwas wie ein Ende, das natürlich nicht aus dem Fernsehen selber kommt, bricht da sowas wie ein Ende ein. Das stellt ja so ein Medium wie das Fernsehen eigentlich in Frage, weil das Fernsehen kennt kein Ende. Also nach der Sendung geht es weiter, da kommt ein Programmhinweis oder das Wetter, dann kommt der nächste Spielfilm und das ist auch morgen und übermorgen noch so.
Und das ist ja wie im Kinofilm, das ist die Lust an der Katastrophe, weil sie begrenzt ist, weil man weiß, man ist nicht involviert und sie ist nach 2 Stunden vorbei. Also solange es noch Berichte darüber gibt, gibt es Überlebende, Außenstehende, die darauf blicken können. Ja? Nur wenn mir jemand kommt und sagt, das ist Objektivität, dann widerspreche ich. Ja?
Sie sind mir zu frankfurterisch in Ihrer Betrachtungsweise. Ich als Mainzer sehe das etwas anders. Es gibt in Deutschland so viele Italiener. Es gibt einen Menschen wie mich, der in Italien sozusagen jedes Eck zu erforschen gesucht hat und zu. Ich will wissen, wie das in Aquila aussieht. Mehr nicht, aber ich will wissen, wie sieht das aus. Und ich habe viele Zeitungen gelesen, aber diesen Kirchenbau, den ich von außen sonst kenne, jetzt sehe ich, was mit ihm passiert ist. Da habe ich diese Probleme nicht. Sondern ich will wissen, wie geht es den Leuten in Aquila. Und was sagen die Leute, die in Italien, die aus Italien in Deutschland zu Hunderttausenden da sind und wissen wollen, wo tobte das Erdbeben am meisten. Bei Erdbeben muss ich eine Geschichte loswerden, ob sie hierher passt oder nicht. 1980 war ich in Neapel und da gab es ja auch ein Erdbeben. Und dann erzählte mir mein Freund Giuseppe, als dieser große Krach war, erwachte der Opa und rief laut aus, I Tedeschi, I Tedeschi.
Die Deutschen.
Ja.
Was ich glaube, dieser kurze Film, den wir jetzt über das Erdbeben gesehen haben, dass der eigentlich schon so innerhalb der Nachrichten so ein bestimmtes Ritual markiert, nämlich wir hatten eine Katastrophe, über die unmittelbar berichtet wurde, mit fürchterlichen Bildern. Und dann kommt noch diese Phase, die muss gezeigt werden, dass wir uns berappeln oder in dem Fall, dass die Leute vor Ort sich berappeln, dass man es in den Griff bekommt, um sich sozusagen auch von diesem Ereignis wieder zu verabschieden. Weil dass das Fernsehen kontinuierlich weitergeht, das funktioniert genauso, dass danach wieder ein anderes Ereignis kommt und in zwei Wochen denkt man schon gar nicht mehr an dieses Erdbeben. Und ich glaube, das ist gerade sozusagen der Abschluss. Es wird nochmal gezeigt, na, Sie haben schon wieder Kaffee und Kuchen. Es geht aufwärts.
Also philosophisch würden Sie sagen, was da zum Tragen kommt, ist die Idee des Fortschritts. Das ist eigentlich einen kontinuierlichen, also es gab einen herben Schlag jetzt, diese Katastrophe, aber
das Leben geht weiter.
Ein genereller Optimismus, ja. Vielleicht auch ein Zeichen von Solidarität.
Bleiben wir mal bei Italien, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zu einem damit in Verbindung stehenden Thema. Katastrophe und Erlösung hängen ja eng beieinander. Schauen wir uns mal den Bericht zum Papst an.
Obwohl die Krisammesse nicht Teil der österlichen Dreitagesfeier des Leidens, der Grabesruhe und der Auferstehung ist, bildet sie doch so etwas wie den feierlichen Auftakt dazu. Am Gründonnerstag werden traditionell die heiligen Öle geweiht. Benedikt sendet dieses Jahr als Zeichen der Verbundenheit einen Teil in das Erdbebengebiet. Mögen diese heiligen Öle die Zeit des Wiedererstehens und des Wiederaufbaus begleiten, die Wunden heilen und die Hoffnung aufrechterhalten. Das Öl ist Sinnbild für Gesundheit, Freude, Kraft und Glück und dient der Salbung bei Taufe, Firmung, Krankheit oder Priesterweihe. Der Wohlgeruch Christi, sprich das Evangelium, soll so verbreitet werden. So segnete der Papst die Öle und alle, die damit gesalbt werden. Angesichts des Erdbebens und der vielen Toten wurde die Frage laut, wie man Ostern begehen soll.
Das Erdbeben ist, aber es gibt ganz, ganz viele Vorkommnisse auf der Welt, die das mit verändern.
Man kann es ja auch leise feiern, das Mitgefühl für die Leute zum Ausdruck bringen.
Das ist ein Gottesdienst. Ne? Und Gottesdienst nicht zu feiern, das wäre doch die falsche Richtung eigentlich.
So werden auch dieses Jahr wieder viele hunderttausend Gläubige und Touristen in Rom erwartet.
Wie wirkt das auf Sie?
Unerträglich.
Durch und durch merkwürdig.
Also ich wäre ganz rabiat für eine Trennung und von Staat und Kirche auf einer Seite und von das sowas gehört nicht in die Nachrichten, ja. Aber es ist natürlich klar, dass ein Medium wie das Fernsehen fast wehmütig und sehnsüchtig auf die Religion schaut, war es doch das größte synchronisierende Medium unserer Kultur.
Ja. Ich habe ja eben eingangs auch gesagt, also die Nachrichten selber haben ja durchaus was mit religiösen Ritualen gemeinsam und es ist das größte gemeinsame Ritual, was wir täglich in der Bundesrepublik haben, nämlich das Schauen der Nachrichten.
Und die Abbusse, bevor der Abend Film kommt. Muss man zuerst Buße tun, Nachrichten schauen und dann kommt der Abend.
Aber könnte man nicht sagen, dass in diesen ganzen mehr oder weniger, naja, manchmal sind es auch gute, aber in der Regel sind es ja eher schreckliche oder negative Meldungen, tatsächlich diese Idee mitschwingt von Wittgenstein, die ich am Anfang nannte, das erlösende Wort zu finden oder überhaupt einen Funken von Erlösung zu finden, auf den unter Umständen dieser Film antwortet?
Ich bin für Erlösung nicht zuständig.
Ich habe es auch eher ganz anders verstanden. Ich habe es eher verstanden als so eine Art Selbstvergewisserung einer Gemeinschaft. Also, dass uns Zuschauern nochmal gezeigt wird, eigentlich mit einem ganz ethnologischen Blick.
Ja.
So funktionieren diese Messen. Es wird schon ein paar Jahre so gehen. Und wir werden sozusagen alle nochmal auf diesen Stand eingeschworen und merken auch, dann, dass es natürlich ein christliches Ritual ist, ein katholisches Ritual. Und dass wir, ich weiß nicht, haben wir vergleichbare Nachrichten und auch in vergleichbarer Länge bei beispielsweise muslimischen Feiertagen.
Ja, wenn Hadsch ist, na klar. Und Ramadan anfängt und Ramadan aufhört, natürlich. Also da haben sie diese Berichte auch in den Nachrichten. Also das würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt. Aber dieser ethnologische Zugang sozusagen, dass ich erstmal erklärt bekomme, was machen diese merkwürdigen Völker da im Süden eigentlich, wenn Ostern ist? Das ist vielleicht ein Punkt.
Was ich auch ganz merkwürdig fand, eine Stelle, an der es mir sehr gestreckt vorkam, das waren diese kurzen Statements von den Passanten. die dort offenbar gefragt wurden. Vermute ich, die Frage haben wir nicht gehört. Ist es denn kurz nach dem Erdbeben überhaupt legitim, eine solche große Feier dort abzuhalten? Und die sagen, nein, gerade in der Zeit. Das ist eine Frage, ich glaube, außer dem Reporter hat die sich kein Mensch gestellt. Ja. Und es erzeugt einfach nochmal so eine affirmative Stimmung, dass wir sagen, ja, so ist es. Und diese Rituale haben letztlich ihre Richtigkeit.
Ihr seid zu kulturkritisch. Ich kehre aus meinen philosophischen Reflexionen vergnügt an ein solches Bild zurück. Und von Zeit zu Zeit sehe ich den Herrn ganz gerne. Ich habe da einiges gelernt beim Fernsehen, Zuschauen beim Papst. Wenn Sie mir genau zusehen, wie der die Leute begrüßt, dann ist das ein Gestus, der eher das Fernhalten der Masse bedeutet, als das Zuholen. Sie müssen mal die Handbewegung sehen. Das sehe ich nur im Fernsehen. Das steht nicht in der Neuen Zürcher Zeitung. Das sehe ich nur hier. Etwas anderes, wenn über den Papst berichtet wird, ähnlich über den Dalai Lama, kommt ein Wort fast regelmäßig, eben ausnahmsweise nicht, aber sonst regelmäßig vor, nämlich das geistliche Oberhaupt. Ich habe einen katholischen Freund gefragt, hast du ein Haupt und ein Oberhaupt? Wie ist das bei dir organisiert? Also diese sprachliche Besonderheit, ein Wort, das im 18. Jahrhundert noch für jede weltliche Autorität galt, wird jetzt zurückgezogen auf das geistliche Gebiet. Das sagt mir was über die Gegenwart, wie die geistliche Welt in der realen Welt steht. Also das Bedürfnis, ein altmodisches, verengtes Wort, so stereotyp, wie es nur geht, immer wieder. Kein Redakteur hat sich bisher darüber Gedanken gemacht. Ein Papst ist ein Oberhaupt. Mein katholischer Freund sagt, er habe kein Oberhaupt. Wunderbare Reflexionen, meine ich. Und diese Handbewegung. Bleibt mir weg.
Es zeigt zumindest was auch ja, über diesen Zusammenhang 18. Jahrhundert oder man kann ja wahrscheinlich noch weiter ins Mittelalter
oder auch ins 19. noch zurück, vorher, ja.
Ja, und wenn man das jetzt positiv liest, könnte man sagen, ist doch toll, was die für eine Kontinuität haben. Seit dem Mittelalter bis heute nahtlos übergehen.
Also ich habe kein Oberhaupt, ich habe auch keine Wurzel. Wenn Gott mich mit Wurzeln hätte versehen wollen, hätte ich die. Er gab mir aber Beine. Und so sagt man oft, du hast eine Wurzel. Also ich habe keine Wurzel. Und diese Kontinuität, die ist doch ein totes Stück. Die ist ja auch ganz verengt, wenn noch das Wort Oberhaupt im übrigen Sprachgebrauch wäre. Aber daraus ist es ja verschwunden. Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg.
Da könnte man nicht die Frage stellen, wenn Philosophie versucht, die menschliche Existenz und die Welt zu deuten, was für eine Form von Existenz wird uns eigentlich in der Regel jedenfalls in den Nachrichten vorgeführt? Und wie versuchen überhaupt die Nachrichten selber, diese Existenz zu deuten? Das wäre ja eigentlich ein philosophischer Vorgang. Das wäre ja eigentlich eine philosophische Frage.
Herr Skobel, für mich besteht das Philosophische dabei, dass ich mich völlig weigere, das als Weltdeutung zu lesen. Darauf komme ich schon gar nicht mehr. Sondern das ist ja halb Spaß. Spaß an Seeräubern, Spaß am heiligen Öl, Spaß an der Freude, mit Essen das Leben wieder ein bisschen weitergehen zu lassen. Also ich sehe ins Fernsehen mit einem geschult oberflächlichen Blick. Die Oberflächlichkeit habe ich mir anerzogen. Diese philosophische Frage, die behandle ich zu Hause.
Ich glaube, es geht den meisten Zusehern so. Denn sie haben gelernt, das Fernsehen auch als Tagesbegleitmedium, wie es so schön heißt, auf der Seite zu halten. Und ich möchte nur mal auf die Visualisierung zu sprechen kommen, dieser Existenz. Existenz heißt ja im gewissen Sinn heraustreten. Das, was ist, auch technisch zu betrachten. Ja. Und das bemerken wir ja schon vom Anspruch her. Im Einstieg, im Logo, taucht die Weltkugel in verschiedensten Variationen auf.
Ja, mehrfach,
fünffach. Ja. Es ist erst seit, es ist ein Effekt von Sputnik, der Satellit, der die Welt umrundet hat, als dann dieser Satellitenblick, eigentlich der Blick Gottes auf die Welt, für jeden möglich geworden ist. Heute hat jeder Desktop-PC Google Earth drauf. Ja. Das ist ja ein Blick, der inszeniert wurde im Rennen zum Weltall, zur Mondlandung, zuerst technisch gemacht und dann von Apollo-Astronauten. Und das erzeugt ein neues ökologisches Weltbild, in der wir keine Grenzen mehr sehen, keine menschengemachten oder kulturellen Grenzen, sondern ein gewachsenes, großes Ganzes. The whole Earth, the blue marble.
Kleiner Einspruch, korrigieren Sie mich, Sie wissen da mehr drüber. Aber die Bedeutung, die die Kugel in der griechischen Mathematik hatte, war ja gerade, dass es was Heiliges war, deshalb, weil man quasi den ganzen Globus, also sich selber, auf einmal vor sich sehen und berechnen konnte. Also was Sie sagen, ist ja eigentlich eine ganz vorgriechische, also urabendländische Idee. Also
das ist als Idee natürlich richtig. Ich spreche vom technischen Bild, das hier erzeugt wird. Und damit wird auch diese Autorität in Anspruch genommen, objektivierend und Allübersicht, wie es so schön heißt. Und dann summt man sich diesen Ausschnitt raus, der aber immer in einem Bezug zum angeblichen Bezug zum Ganzen steht.
Stichwort Globalisierung, ja.
Ich möchte nach meiner Verteidigung der Oberflächlichkeit doch noch etwas sagen über das Verhältnis von Fernsehen und Philosophie. Also ich verhalte mich geschult, neugierig und nicht zu reflektierend, wenn ich Fernsehen schaue. Ich habe meine Freude, ich sehe etwas, was ich schon immer mal sehen wollte oder was ich beim Zeitunglesen vermisst habe. Aber die philosophische Aktivität, die ich ununterbrochen ausübe, die ich gar nicht lassen kann, ist die Kritik der Vokabel. Also ich kann das Wort Weltgemeinschaft nicht überhören. Ich kann bei anderen Meldungen andere, also Oberhaupt, das kann ich nie überhören. Und
Weltgemeinschaft
frage,
wäre Kant zum Beispiel.
Ja, also wo das hin, ja, nicht nur wo es herkommt, sondern wie hohl es heute ist. Also und wie gestellt, wie fremd, wie herbeigezaubert Oberhaupt. Das dachte, also ich sage nochmal, frag doch mal einen Katholik, hast du einen Oberhaupt? Wenn der dann nicht vorher gerade was gehört hat, dann sagt er, nein, ich habe nur einen Kopf oder so. Also das Wort ist so fremd, dass die Fremdheit der ganzen Sache durchscheint. Und das ist das Philosophische daran, meine ich.
Das wollte Herr Skobel ja auch provozieren. Wir sitzen ja hier als Versuchskaninchen. Er sagte, wir holen uns da mal ein paar Exoten und lassen die fernsehen. Ja,
Philosophen sind für mich keine Exoten. Aber für die Welt.
Es gehört bei vielen Philosophen zum guten Ton zu sagen, ich habe gar keinen Fernseher. Ja, das ist ja ganz klar. Ich habe es anfangs auch gesagt. Nicht, dass ich keinen Fernseher habe, sondern dass ich keine Nachrichten sehe. Fernsehen zur Entspannung und im Sinne des Lobs der Oberflächlichkeit, wie Sie das bringen, oder wenn im Fernsehen ein anderes Medium kommt, nämlich Film, dann ist es natürlich eine andere Sache.
Ja. Jetzt darf ich Sie überraschen, ich habe wirklich keinen Fan.
Herr Kaluzo. Aber ich denke, wir können schon auch ein bisschen strenger sein, gerade mit den Nachrichtensendungen. Also schön, dass mit dem Lob der Oberfläche ist. Weil die Sendung, die Redaktion treten ja, das haben wir auch in dem Eingangsfilm gesehen, die treten ja mit dem Anspruch an, uns die Welt zu erklären und sie wollen dabei möglichst objektiv, möglichst neutral in einer gewissen Weise sein.
Wobei das ist sie ja einschränken insofern diese Welt was mit Deutschland zu tun hat. Ich glaube, Steffen Seibert sagte das vorhin.
Das ist noch ein ganz
einschränkend,
ganz wichtiger Punkt, zu dem man kommt. Ich glaube eben, dass gerade als Philosophen wir ja wissen, dass es gar kein standpunktfreies Sprechen gibt. Und ich glaube, es ist auch nicht möglich, Nachrichten überhaupt zu schreiben und dann zu senden, ohne einen politischen Standpunkt zu haben, egal wie neutral man ihn darstellt.
Gut, dass Sie das sagen, weil das hat mich nämlich bei Herrn Hartmann eben etwas erstaunt, und zwar philosophisch erstaunt, weil ja diese Kritik an den Nachrichten tatsächlich darauf rauslief, dass Sie gesagt haben, ja, die treten hier mit dem Anspruch von Objektivität, was Sie auch sagten, mit dem Anspruch von Objektivität auf. Und was kriege ich? Einen subjektiven Blick. Meine Frage wäre, aber vertreten Sie philosophisch eine Position, die es mir erlaubt, überhaupt einen objektiven Blick zu haben? Und wenn ja, welchen?
Nein, also das möchte ich gar nicht in Anspruch nehmen. Ich möchte auch nicht in diesem Sinn als Philosoph auftreten.
Schade.
Was mein Vorredner gesagt hat, es stimmt, es sind im Wesentlichen Sprachregelungen, in die man hineingezwungen wird. Man lernt dies auf den Journalistenschulen, in den Redaktionen. Das ist ein langer Lernprozess. Junge Redakteure treten hier ganz anders auf. Aber wer Erfolg haben will, muss diese Sprachregelung, in der man hier allabendlich hineingezwungen wird, eigentlich befolgen.
Gilt aber auch für ein Mathestudium. Da lerne ich eine Sprache. Und wenn ich die Sprache nicht richtig spreche...
Eine Terminologie. Ich sehe da einen Unterschied. Es ist eine Terminologie. Und das Zweite, der politische Anspruch, da müssen wir auch berücksichtigen, diese Schizophrenie, in die Sendeanstalten jetzt kommen. Einerseits wird das ganze Format amerikanisiert, denn man schielt auf die Quote, was eigentlich absurd ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dort gibt es aber auch einen Sendeauftrag und da kommt die Politik hinein. Es ist natürlich Auftrag für Rundfunkanstalten, das, wovon Staatsbürger betroffen sind, zum Thema zu machen. Mhm. Das ist natürlich ganz klar. Also schon das wird Ihnen jeder Redakteur bestätigen, eine Voraussetzung, überhaupt eine Nachricht in die Sendung zu bekommen.
Und dann sind wir beim Sprachproblem. Ich sehe zusammengebackene Adjektive, die an bestimmte Subjektive immer wieder drangefügt werden, obwohl es gar keinen Sinn mehr hat. Man sagt zum Beispiel immer die rechtsextreme NPD. Nichts für die NPD, sondern für einen bewussteren Sprachgebrauch rede ich. Also ich brauche das doch nicht jedes Mal sozusagen warnend hinzuzuhören, was dies für ein Verein sei. Aber das hat sich so eingebürgert, wie überhaupt, also ich sage, diese sterilen Sprachmasken, die stören mich. Also, und meine philosophische Wachheit entspringt geradezu, wenn ich so zusammengebackenen Adjektive höre, dann werde ich sozusagen wach.
Lassen wir mal die Sprache beiseite. Ich würde vermuten, dass eine Menge Kollegen aus den Nachrichtenredaktionen sogar sagen würden, ja, okay, versuchen wir irgendwie besser zu machen oder anders zu machen. Schauen wir uns mal den Aufmacher an. Das war ja die Meldung über Hypo Real Estate. Das ist ja potenziell ein Thema, wo es um die gute alte Gerechtigkeitsdebatte geht, unter anderem. Das würde mich mal interessieren, was Sie dazu sagen. Schauen wir uns das mal an, die Meldung.
Wer jetzt nicht verkauft, verliert. Mehr Geld lasse sich hier keinesfalls holen. Das soll die Botschaft sein vom Staat an die Aktionäre der Hypo Real Estate. Auf deren durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 14 Tage, der auch bei einer späteren Enteignung gelten würde, 1,26 Euro, legt der Bund noch gut 10% obendrauf, 1,39. Das soll Aktionäre locken, freiwillig schnell zu verkaufen.
Das ist zumindest eine Gelegenheit für Aktionäre, wahrscheinlich auch die letzte Gelegenheit, zu einem einigermaßen erträglichen Preis auszusteigen. Deswegen würde ich sagen, zugreifen.
Doch wird auch er zugreifen? Alles wartet auf Christopher Flowers, den amerikanischen Investor, der rund ein Viertel der Aktien besitzt und weitere kontrolliert. 1 Milliarde hat Flowers bereits verloren, dennoch will er seine Anteile lieber halten. Flowers ließ heute mitteilen, er werde das Angebot prüfen. Das aber lässt alles offen.
Herr Flowers hat so viel Geld verloren, dass er jetzt vielleicht doch versucht ist, weiter zu pokern. Er hofft eben, Verlustminimierung betreiben zu können.
Das Finanzministerium aber schließt bessere Angebote aus, droht widerspenstigen Aktionären mit der Enteignung zum schlechteren Kurs.
Man kann nur zurufen, jedem, der jetzt prüft, ohne die Steuerzahler, wärt ihr längst enteignet, dann wäre das Unternehmen längst insolvent. Die Steuerzahler haben dafür Sorge getragen, dass jetzt überhaupt noch so ein Angebot gemacht werden kann. Man sollte sehr klug prüfen, wie man sich verhält.
290 Millionen müsse der Staat für die Bank bezahlen. Wenig im Vergleich zu über 90 Milliarden, die er hier schon riskiert.
Da tauchen ja mehrfach gebrochen Gerechtigkeitsthemen auf. Also ist der Kurs beispielsweise fair, der angeboten wird? Naja, in den Kommentaren hört man, die müssten eigentlich weniger zahlen. Er liegt sogar 10% drüber. Also kann man sagen, ist eigentlich den Aktionären, den potenziellen gegenüber gerecht. Auf der einen Seite. Ein zweites Thema ist, der Staat übernimmt. Der Staat sind wir. Wir übernehmen diese Bank, wie auch immer, sind aber gleichzeitig für Bildung zuständig. Wie sieht es an unseren Schulen aus? Also da sind für mich eine Menge von latenten Gerechtigkeitsthemen drin.
Ich glaube, bei dieser Finanzkrise geht's, gibt es fast niemanden mehr, der weiß, an welchem Punkt das Ganze kippen kann. Ja, man weiß nicht mehr, wie die Balance gehalten werden kann. Man hört Milliarden, Millionen, man hört gigantische Zahlen. Die sind übrigens immer rund. Ja. Es geht immer um 1000 irgendwas, ja, nie gebrochen, nie drunter. Immer runde Zahlen. Wer rechnet das aus? Es gibt gute Beamte, ich weiß. Aber wer setzt es ins Verhältnis? Wer bringt den Kontext? Eben zu Rüstungsausgaben, zum Bildungssystem, wir sind in einer angeblichen Wissens- und Informationsgesellschaft. Warum geht dann alles Geld in die Banken rein? Weil man Angst hat, dass hier ein ganzes System kippen könnte. Und daher auch so radikale Sachen. Stellen Sie sich vor, man hätte in den 60ern in dem Zusammenhang von Enteignung von Banken und Aktionären gesprochen. Das ist eigentlich eine quasi revolutionäre Entwicklung.
Der Mythos, der zugrunde liegt, ist auch der des Wirtschaftswachstums. Wenn die Hyporealität zu Ende geht, dann haben wir kein Wachstum mehr. Und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist aber eine Überzeugung, die die Mehrheit der Menschen außer uns Philosophen wahrscheinlich hat. Obwohl man die fragen muss, wie soll das denn weitergehen, wenn das jedes Jahr 2% oder nur 1% ist? Wie soll es denn in 50 Jahren aussehen? Aber so wird nicht gedacht. Man genießt den Augenblick oder erschrickt über den Augenblick.
Ich habe im Fall dieses Übernahmeangebots auch den Eindruck, dass die Politik dadurch den Eindruck erwecken will, dass sie auch was tut für den Bürger, für den Steuerzahler. Sie müssen jetzt zwar diese Bank übernehmen in der Logik dieser ganzen Krise, weil ich glaube, in dem Fall dieser Bank ist es so, dass viele Renten darüber abgesichert sind.
Zum Beispiel, ja.
Aber es wird ja gleichzeitig in dem Bericht auch gesagt, der Staat ist jetzt ganz hart. Er setzt den Aktionären die Pistole auf die Brust und sagt, ihr verkauft zu kleinem Geld für 1,37 war es oder 36 oder wir enteignen euch total. Also der Staat zeigt auch, wir sind jetzt ganz hart und wir sind also unseren Bürgern schuldig.
Sie haben ja ein Buch über Gerechtigkeit geschrieben. Ja. Wie stellt sich das denn aus Ihrer Sicht dar?
Jetzt dieses Angebot speziell?
Diese ganze, wir übernehmen Banken. Wir übernehmen, und zur Not übernehmen wir auch Autokonzerne und alles Mögliche.
Das ist eine gute Frage. Ich hatte es zum Glück fertig, bevor diese ganze Krise angefangen hat.
Also ich denke, eure Philosophie ist zeitlos.
Ja, gut. Also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, war zu entwickeln, wie Konflikte um Gerechtigkeit ausgetragen werden. In diesem Fall, wo viel volkswirtschaftliches Wissen dazu kommt, wird das immer verkompliziert. Man kann es immer einfacher machen, wenn man Gerechtigkeit oder die Prozesse, die funktionieren, wenn man Gerechtigkeit debattiert, im Kleinen zu zeigen. Aber sobald so ein höllisch kompliziertes Ding wie eine solche Krise dazwischen kommt, denke ich, muss man erst mal sehen, dass man das Ganze inhaltlich und finanztechnisch erfasst. Wobei ja auch,
was ja keiner tut,
Nachrichten großartig gescheitert sind. Also ich glaube, dass auch viele Wirtschaftsjournalisten eigentlich ganz froh sind, dass man sich jetzt um solche kleinen Teilthemen kümmern kann, wie wird Opel gerettet oder nicht? Wird jetzt Hypo Real Estate verstaatlicht oder nicht? Das sind kleine, überschaubare Probleme.
Wie Sie sagen, es werden immer ganz bestimmte Bilder gesucht, da man über die Wirtschaft an sich eigentlich grundsätzlich kaum reden möchte, weil das wäre sehr kompliziert. Und das müsste man. Ich bin wirklich der Letzte, der Banker verteidigen würde. Aber es ist zu einfach, sich hier ein Feindbild aufzubauen, einen Schuldigen zu finden, einen Sündenbock und dann zu sagen, das ist ungerecht, die bekommen das Geld und gerecht ist nicht, dass für andere Dinge dann kein Geld mehr da ist. Es heißt ja nicht, dass dieses Geld nicht zurückkommt in die Volkswirtschaft. Das heißt ja nicht, dass das geschenktes Geld ist. Ja.
Herr Skobel, ich habe ihn ja freundschaftlich ausgelacht eben, weil er die Gerechtigkeit hier nicht anwenden wollte. Aber das ist auch ein wenig Ihr Problem. Wenn Sie verlangen, dass unser Konzept ein Tugend- oder Wertkonzept wie Gerechtigkeit, dass das in den Dreck dieser Bankenwelt noch irgendwie eingreifen kann. Also nachdenkbar, dass man schreien kann und sagt, das ist ungerecht, das wissen wir auch. Aber wie er sehr schön ausgeführt hat, haben wir ja Schwierigkeiten, jetzt aus dem allgemeinen Begriff der Gerechtigkeit, über den wir uns vielleicht noch ganz gut einigen könnten, eine Folgerung in dieser Situation zu bringen. Und das ist eine Lähmung des philosophischen Impulses, den wir aushalten müssen, den wir einmal aussprechen müssen. Wir können nicht dauernd fordern, bringt uns Gerechtigkeitsformeln, die auch anwendbar sind. Wir haben sie nicht.
Ich habe ein relativ gutes Gewissen, weil wir unlängst eine ganze Stunde eine Sendung gemacht haben über das Thema Gerechtigkeit und ein bisschen Zeit hatten, das zu analysieren. Also da bin ich da nicht ganz so skeptisch.
Also ich weiß, man in diesem Punkt, was man leisten kann, ist vielleicht nicht die Krise zu verstehen und nach Gerechtigkeit hin abzuklopfen, weil es sieht natürlich nach einer schreienden Ungerechtigkeit aus,
ja,
das
sehen wir auch,
dass die Verluste auf die Steuerzahler abgewälzt werden. Aber was der Dreh- und
was
Angelpunkt
heißt, es sieht
für
so aus, es ist so.
Natürlich. Ja. Was der Dreh- und Angelpunkt hier ist, dass natürlich der Staat oder die Staaten, die Industriestaaten, die Wirtschaftsordnung so gestaltet haben, wie sie sind.
Und genau an dem Punkt, finde ich, kann man durchaus auch aus philosophischer Sicht über Gerechtigkeit reden, weil man nämlich sagen kann, zu welchen Selbstwidersprüchen führt ein neoliberalistisches System?
Ja, Sie können drüber reden, aber die Bankenwelt wird Sie einfach auslachen.
Das ist die Frage. Die lachen im Moment relativ wenig. Das ist die Psychologie,
die uns so aufregt. Ja. Diese Finanzwelt wird bevölkert von einer Funktionselite, die sich längst vollkommen abgeschottet hat von Fragen, wo ethische Grundsätze greifen. Ja. Das ist meine Überzeugung.
Und wir stehen sozusagen neben diesem großen Maschinenwesen, haben noch unsere edlen alten Konzepte. Und wenn wir aber konkret damit eingreifen wollen, sehen wir, die Maschine ist in sich geschlossen.
Einspruch, es gab genug Leute, die Jahre vor der Bankenkrise gesagt haben, Neoliberalismus führt zu bestimmten Widersprüchen. Wenn ihr eine gerechtere Gesellschaft wollt, und das behauptet ihr ja immer, ist es sinnvoll, bestimmte politische Steuerungsmechanismen einzuführen. Das gab eine Menge von Philosophen auch, die das gesagt haben. Im Nachhinein muss man sagen, gar keine so blöde Idee zu steuern, denn was macht der Staat im Moment? Gut. Er steuert. Und die amerikanischen Banken 3 Tage nach der Krise sind die beiden High-Risk-Capital-Venture-Banken sind quasi verstaatlicht worden, sind verboten worden. Das hätte niemand gedacht, dass das in den USA überhaupt möglich ist. Herr Kaluza, Entschuldigung.
Und ich denke, genau das ist der Punkt, dass wir, wenn wir das in diesem großen Zusammenhang sehen, gar nicht so sehr immer drauf schauen, wie die Banker sich bereichert haben und wie sie hohes Risiko gespielt haben. Das ist verwerflich, das ist gierig. Aber es gibt Verantwortliche dafür, für die Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglicht haben. Also wir haben generell
zu denen auch wir gehören. Ich meine, wir wollten doch, Geiz ist geil, eine möglichst gute Rendite. Ja, wie ist die möglich? Also wir wollten doch alle tendenziell, vermute ich mal, mehr Zinsen auf der Bank eher als weniger. Ja, wie ist das möglich? Wenn Sie konservativ angelegt haben, haben Sie nicht viel Zinsen gekriegt. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Ich wollte nur sagen, und das packen Sie mal in eine Nachrichtensendung.
Nein, das verlangen wir ja nicht. Er fragt ja nur, wie wir unsere philosophischen Reflexionen mit der Nachrichtensendung in Verbindung bringen. Und da unterscheide ich mich von Ihnen durch ein Gramm Skepsis mehr. Und das kommt aber auch, Herr Kaluza, aus Ihren Überlegungen hervor, aber auch aus meiner eigenen langen Überlegung, wie das Leben so läuft. Die kümmern sich einen Dreck um unsere Gerechtigkeitskonzepte. Eine Welt, die 2 Weltkriege, man muss doch mal die ganz einfachen Dinge erzeugt hat. Eine Welt, die den Vietnamkrieg erzeugt hat. Eine Welt, die den Irakkrieg zwar zu Teilen abgelehnt, aber dann doch irgendwie unterstützt hat. Ja, die ist doch nicht gerecht. Da sind wir doch altmodisch. Da sind wir doch sozusagen außerhalb der Wirklichkeit, wenn wir noch damit anfangen.
Also, naja, Hegels Antwort darauf wäre zu sagen, umso schlimmer für die Wirklichkeit.
Ein klügster Spruch?
Wahrscheinlich nicht.
Aber zur Verteidigung des Fernsehens vielleicht noch ein Wort, der mir zum Stichwort Vietnamkrieg eingefallen ist. Einer der vehementesten Kritiker von Nachrichten und von der ins Haus gelieferten Welt war Günther Anders, der in den 50er Jahren nach seiner Rückkehr in Amerika ganz vehement das Fernsehen kritisiert hat und dieses Weltbild, das er vermittelt. Der dann aber sagte in den 70er Jahren, dass immerhin durch die Berichterstattung über den Vietnamkrieg viel Protest möglich geworden war. Und er sagte dann, ins Haus gelieferte Bilder sind besser als gar keine Bilder. Ja. Also so viel kann man immerhin zugestehen.
Aber seitdem werden die Fernsehreporter auch gewaltig korrigiert und zensiert.
Embedded. Gut, das war's mit unserem Experiment. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Sendezeit ist um. Mal gucken, worüber wir jetzt noch reden, wenn diese Sendung vorbei ist. Ganz herzlichen Dank nochmal. Soweit also für heute unsere Philosophie-Sendung und der Versuch vom medialen Alltag aus, nämlich von den Nachrichten her, das Alltägliche unserer Welt, unserer Zeit einmal philosophisch zu verstehen. Ich hoffe, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, vielleicht sogar zum einen oder anderen Gedanken beigetragen hat. Ich will gar nicht von Erkenntnis reden, dem Sie nun vielleicht auf den Grund gehen wollen. Und da finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel, unter anderem die Literaturliste. Und damit möchte ich Ihnen einen schönen Abend und gute Osterfeiertage wünschen. Und in der kommenden Woche, das auch noch dazu kurz, geht es bei uns auch um Jugendliche. Und die bei Jugendlichen immer weiter um sich greifende, manchmal tödlich endende Krankheit, nämlich um Depression. Mehr über das Thema Depression bei Kindern und Jugendlichen, wie man damit umgehen kann, in der kommenden Woche, Donnerstag, 21 Uhr bei Skobel. Und tschüss.